Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Die Kinderhilfe Organtransplantation e.V., kurz KIO, ist ein als gemeinnützig und mildtätig anerkannter Verein, der transplantierten Kindern und deren Familien Hilfe in sozialen und finanziellen Notlagen leistet. KIO berät und begleitet Familien mit organkranken Kindern vor und nach einer Organtransplantation und unterstützt in Härtefällen finanziell. Des Weiteren bietet KIO erlebnispädagogische Seminare zur Unterstützung der betroffenen Familien sowie ein daran anschließendes Jugendseminar für Jugendliche ohne Eltern an. KIO bietet zudem Austauschprogramme für Angehörige sowie betroffene Jugendliche und vermittelt bei zusätzlichen Fachfragen in sein großes Netzwerk. Psychosoziale Unterstützung wird bei KIO großgeschrieben. Deshalb unterstützt KIO in Organtransplantationskliniken psychosoziale Angebote wie Spiel, Kunst oder Musiktherapie sowie Angebote zur Erwachsenenunterstützung. Junge erwachsene Transplantierte können sich auch bei KIO engagieren und eigene Projekte entwickeln. KIO finanziert sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Aber zunächst möchte ich mich herzlich bei meinem Werbepartner für diese Podcast-Folge bedanken.
Axo, Ihr Digitalpartner für eine bessere Welt.
Und nun? Herzlich willkommen, liebe Franziska Liebhardt. Du bist Vorstandsvorsitzende des Vereins und kannst uns heute bestimmt einiges über KIO erzählen. Als allererstes würde mich aber mal interessieren, was ist eigentlich das Besondere bei einer Kinderorganspende? Die meisten von uns können sich vielleicht, bestimmt schwierig, aber irgendwo schon eine Organspendesituation eines Erwachsenen vorstellen. Wie ist das nochmal zusätzlich bei Kindern komplizierter?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, in Deutschland, das weiß, glaube ich, jeder, gibt es einen gravierenden Mangel an Spenderorganen und das betrifft natürlich auch Kinder. Vielleicht mal so die Zahlen. Wir haben rund 10% aller Organtransplantationen in Deutschland, die bei Kindern durchgeführt werden. Wir haben aktuell rund 200 Kinder unter 15 Jahren auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Tatsächlich sterben auch Kinder auf den Wartelisten, die eben nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Viele warten lang und tatsächlich ist die Wartezeit für die Kinder auch ein größeres Problem als für Erwachsene, denn Kinder befinden sich in der Entwicklung und ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, wenn ein Kind während wichtiger Entwicklungsphasen im Krankenhaus ist, es ihm nicht gut geht und so weiter, dann kann sich dieses Kind auch nicht so entwickeln, sodass Kinder auf der Warteliste häufig Entwicklungsverzögerungen haben. Viele kriegen, gerade wenn sie zum Beispiel am Kunstherz warten müssen, Komplikationen, die dann später zu bleibenden körperlichen oder geistigen Einschränkungen führen können. Deswegen ist es eben bei Kindern besonders wichtig, dass die nicht so lange warten auf ein Organ.
Zudem verpassen die Kinder ja auch viel Zeit in Kitas oder Schulen, denke ich mal, wenn sie auf der Warteliste stehen, weil sie können sich ja nicht normal bewegen wie jedes andere Kind.
Genau, so ist das. Also die Kinder haben wenig soziale Kontakte häufig, gerade eben mit Gleichaltrigen im Kindergarten, in der Kita, in der Schule. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Entwicklung der Kinder aus und natürlich auch auf die psychische Verfassung der Kinder. Also man kann sich das ja als Erwachsener schon immer nur schwierig vorstellen, monatelang in der Klinik zu sein. Und für die Kinder ist es natürlich noch viel schwieriger. Die sind komplett rausgerissen aus ihrem sozialen Umfeld, aus ihrem sozialen Leben, zumal eben die Kindertransplantationskliniken auch oft gar nicht in der Nähe des Wohnortes der Familien sind, sondern häufig weit entfernt, sodass zum Beispiel Freunde oder auch selbst die engsten Familienangehörigen oft gar nicht, zumindest nicht jeden Tag auch in der Klinik sein können und in Kontakt mit dem Kind sein können.
Mhm. Und wo kommt jetzt KIO ins Spiel? Wo steht ihr in dieser Kette und welche Bedürfnisse gibt es da bei den Familien?
Wir bei KIO stellen so fest, dass die rein medizinische Versorgung der Kinder eigentlich sehr gut ist in Deutschland. Sprich die Operationen, die Nachsorge, Medikamente, also alles, was die Kinder so rein medizinisch brauchen, ist in Deutschland eigentlich gut geregelt, wird auch in der Regel von den Krankenkassen bezahlt. Und wir von KIO fühlen uns sozusagen für alles zuständig, was über das rein medizinische hinausgeht. Wir stellen eben vor allem fest, dass es an psychosozialer Unterstützung für die Familien mangelt. Wir springen ein, wenn die Krankenkassen dann doch mal nicht bezahlen, wenn die Familien aufgrund der Erkrankung des Kindes in soziale Nöte oder auch finanzielle Nöte geraten. Also wir haben zum Beispiel einen Hilfsfonds. Ich kann vielleicht auch mal ein Beispiel nennen. Mhm. Wir hatten eine Familie, die 3 Kinder hat. Die Familie von Nina war das. Und Nina selbst war eben schwer krank, musste monatelang in der Klinik sein, am Kunstherz, hat auf ein Spenderherz gewartet. Und man kann sich einerseits natürlich gut vorstellen, dass die Eltern schon mit der Angst um das Leben des Kindes schon eigentlich genug Probleme haben. War es in dem Fall aber so, die Mama musste beim Kind in der Klinik bleiben, also rund um die Uhr, konnte nicht arbeiten gehen in der Zeit, konnte sich auch nicht um die 2 Geschwisterkinder kümmern, die auch noch klein sind und die relativ weit entfernt von der Klinik zu Hause waren. Der Papa hat die Arbeitsstunden reduzieren müssen, um sich dann eben auch zu Hause um die Geschwister kümmern und nebenbei noch ein bisschen arbeiten zu können. Und damit die Familie nicht komplett zerreißt in dieser Phase, sind Vater und Geschwister einmal in der Woche dann auch noch in die weit entfernte Klinik gefahren. Und diese Kosten übernimmt keine Krankenkasse, also die Fahrtkosten nicht. Wenn die Familie dann mal ein Wochenende vor Ort ist, müssen die irgendwo im Hotel oder in ein Elternhaus untergebracht werden. Das bezahlt niemand. Die Familie gerät in finanzielle Not, weil eben einer der Eltern gar nicht mehr arbeiten kann, das andere Elternteil nur noch zeitweise. Und da springen wir als KIO eben ein. Wir übernehmen dann Fahrtkosten, wir übernehmen die Kosten für die Unterkunft in der Nähe der Klinik, auch Verdienstausfälle zum Teil und versuchen eben den Familien zumindest diese Sorge zu nehmen. Wir können den Familien natürlich auch nicht die Sorge um das Leben des Kindes nehmen, aber wir versuchen sozusagen alle Sorgen, die so drumherum dann entstehen, zumindest zu mildern oder zu nehmen.
Super, Mensch, das hört sich richtig klasse an. Und dann seid ihr auch noch für die Kinder und Familien im Nachgang an eine Transplantation da mit euren Seminaren, die ihr anbietet im Rahmen der Genesung. Welche Rolle spielen diese erlebnispädagogischen Seminare in der Genesung und der psychosozialen Entwicklung der Kinder?
Die sind, glaube ich, ganz wichtig. Also das ist jedenfalls unser Eindruck. Zum einen sollen die den Familien einfach neue Kraft geben, nach schweren Zeiten Kontakte finden mit anderen Betroffenen, die ähnliche Dinge durchgemacht haben. Wir kriegen ganz schöne Rückmeldungen, dass eben die Familien sich da oft direkt irgendwie verbunden fühlen, ohne dass sie sich vorher gekannt haben. Die Familien arbeiten mit Psychologen oder die Eltern mit Psychologen eben ihre Geschichten auf. Viele haben immer dieselben Fragen, die man dann klären kann. Die Kinder werden von Erlebnispädagogen betreut, gehen klettern, fahren Kanu, bauen Flöße und solche Dinge. Und die Kinder schöpfen eben auch ganz viel Selbstvertrauen, wieder merken, hey, ich kann ja doch ganz viel, und lernen eben auch andere Kinder kennen, die eine ähnliche Geschichte haben. Denn so Transplantation bei Kindern ist, wenn man es deutschlandweit betrachtet, natürlich schon eher was Seltenes. Und viele der Kinder fühlen sich sehr alleine, zum Beispiel in der Schule. Da sagen sie, ja, kein anderer hat solche Narben wie ich oder kein anderer hat eine ähnliche Geschichte wie ich. Und viele fühlen sich da sehr alleine. Und dann kommen die zu unseren Freizeiten und merken, hey, guck mal, das sind andere Kinder, die haben die gleiche Geschichte hinter sich. Und es ist tatsächlich oft sehr schön, wie viel Verbundenheit da automatisch entsteht. Genau. Ich kann gern auch mal, weil gerade eine Mail kam letzte Woche von einer Mama, die bei uns auf einer Freizeit dabei war mit ihrer Familie, die hat uns geschrieben. Ich kann das gern mal vorlesen, weil es ganz schön, glaube ich, zeigt, was das für die Familien bewirkt. Die Mama hat geschrieben, wir haben den Aufenthalt als großes Geschenk empfunden, welches sie uns mit ihrer Organisation ermöglicht haben. Ich bin tief beeindruckt, wie schnell die Kinder und Jugendlichen zueinander gefunden haben. Meine Tochter hatte im Vorfeld große Angst, weil sie in der Vergangenheit negative Erfahrungen in sozialen Gruppen gemacht hat. Alle Kinder, egal welcher Herkunft, wurden in die Gruppe aufgenommen und wir als Eltern konnten einen beeindruckenden Zusammenhalt und Vertrautheit beobachten. Ich habe meine Tochter seit langer Zeit nicht mehr so glücklich gesehen.
Ach, wie schön.
Ja, also fanden wir auch, das war einfach eine ganz tolle Rückmeldung, genau. Sie schreibt dann auch noch, auch die Elterngruppe teilte ihre ganz individuellen Schicksale und auch hier stellte sich nach kürzester Zeit eine Vertrautheit ein, die ihresgleichen sucht, wenn völlig fremde Menschen aufeinandertreffen. Und ich glaube, das trifft's einfach so im Kern, ja. Wir führen sozusagen Menschen zusammen, die eine ganz ähnliche Geschichte haben, die sich gegenseitig gar nichts erklären müssen, die Sorgen und die Nöte einfach am eigenen Leib sozusagen erfahren haben. Und die sich einerseits natürlich selber ganz toll unterstützen können und die andererseits dann eben durch uns auch nochmal zusätzlich unterstützt werden, eben durch die Psychologen, die dabei sind, die Kinder durch die Erlebnispädagogen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, auch solche Dinge im psychosozialen Bereich für die Familien anzubieten.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Nun habe ich im Vorgespräch erfahren, dass du selber auch Organe transplantiert bekommen hast. Ist das eine Motivation, die dich bewegt, diesen Verein so stark zu unterstützen?
Auf jeden Fall, ja. Also KIO und die KIO-Familien liegen mir unheimlich nah am Herzen. Die Arbeit von KIO oder bei KIO und alles, was sie mir zurückgibt, ist total wertvoll. Und ich bin selber lungentransplantiert und nierentransplantiert und bin einfach unheimlich dankbar, dass ich dieses Glück gehabt habe, rechtzeitig Spenderorgane zu bekommen. Das ist in Deutschland nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Und das Engagement für unsere KIO-Familien ist für mich auch so eine Art, was zurückzugeben, weil ich einfach erlebe in der täglichen Arbeit, dass nicht alle so ein Glück haben wie ich. Und bei der Arbeit mit unseren Familien wird man ja oft auch irgendwie geerdet und stellt fest, dass die eigenen Probleme doch oft relativ klein sind im Gegensatz zu den Problemen anderer. Und deswegen macht mir das so eine große Freude oder ist mir so eine große Herzensangelegenheit, für KIO aktiv zu sein. Das hängt ganz sicher auch mit meiner eigenen Geschichte zusammen.
Mhm. Warst du denn schon erwachsen, als du die Organe bekommen hast?
Ja, genau. Also ich war kein Kind mehr. Ich war 27, als ich die erste Transplantation hatte. Also war jung erwachsen sozusagen. Mhm. Genau, insofern kann ich jetzt auch also das nicht direkt sozusagen nachvollziehen, was Eltern erleben, die ein transplantiertes Kind haben oder ein Kind, was auf ein Organ wartet. Das ist, glaube ich, schon nochmal sehr viel schwieriger für sein Kind sozusagen zu kämpfen und für sein Kind zu warten, als wenn einen das persönlich als Erwachsener selbst betrifft. Das ist natürlich was, habe ich nicht sozusagen in der eigenen Erfahrung gemacht, aber das ist natürlich was wir bei KIO täglich erleben, dass man sich natürlich um das eigene Kind nochmal viel mehr Sorgen und Gedanken macht als um sich selbst.
Ja, das glaube ich. Nun gibt's euch ja schon seit 20 Jahren, richtig? KIO feiert 20 Jahre Geburtstag, so viel ich das mitbekommen habe. Wie ist denn der Verein eigentlich entstanden?
Genau, also wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und die DNA von KIO sozusagen liegt eigentlich im Sport. Also ursprünglich ist es so entstanden, dass über 100 Olympiasieger, Welt- und Europameister aus dem Sport sich schon 1998 zu einem Verein zusammengeschlossen haben, der sich Sportler für Organspende genannt hat. Bei diesem Verein ging es erstmal eigentlich nur darum, das Thema Organspende positiv in die Öffentlichkeit zu bringen, über die Bekanntheit der Sportler sozusagen. Und dann war es aber so, dass die Sportler immer wieder sozusagen die Not bemerkt haben, vieler Familien mit organkranken Kindern, und haben daraufhin 2004 die Kinderhilfe Organtransplantation zu gründen, um diesen Familien dann eben auch konkret helfen zu können, was eben vorher nicht möglich war. Und inzwischen ist es so, beide Vereine liefen dann viele Jahre sozusagen parallel, also waren zwei Vereine. Inzwischen ist es so seit einigen Jahren, dass beide Vereine unter einem Dach vereint sind und die Sportler helfen KIO auch heute noch ganz viel bei der Spendenakquise, bei Benefizveranstaltungen. Also die unterstützen weiterhin die Arbeit und der Verein nennt sich heute Kinderhilfe Organtransplantation, Sportler für Organspende e.V.
Schön, ja, ist ja eine schöne Geschichte, die dahinter steckt. Klasse. Nun hast du es schon mehrfach angesprochen. Es ist gar nicht so einfach, ein Organ gespendet zu bekommen in Deutschland. Und tatsächlich gibt es auch Kinder, die auf der Warteliste stehen, die sterben, was ich ganz fürchterlich finde. Gibt es Lösungen für diese Problematik und setzt ihr euch da eventuell auch politisch ein? Ich habe gerade so im Hinterkopf, dass aktuell diese Diskussion besteht, sollte man sich von der Organspende abmelden sozusagen, statt sich für die Organspende anzumelden, was ja gerade irgendwie, glaube ich, so die öffentliche Diskussion um das Thema ist. Also eher Nein zu sagen, wenn man nicht Organspenden möchte, als Ja zu sagen, wenn man Organspenden möchte, weil dann viel mehr Menschen zur Organspende bereit wären, so wie ich das verstanden habe.
Genau, in Deutschland gibt es schon länger die Diskussion. Es gab auch 2020 schon mal einen Vorstoß von dem Gesundheitsminister Spahn damals noch, eine sogenannte Widerspruchsregelung in Deutschland einzuführen. Also wir haben aktuell bei der Organspende die sogenannte Zustimmungslösung in Deutschland. Das heißt, man muss zu Lebzeiten aktiv zugestimmt haben, dass man Organe spenden möchte, damit nach dem Tod Organe entnommen werden dürfen. Und in den meisten europäischen Ländern ist es aber schon jetzt so, dass es eine sogenannte Widerspruchslösung gibt, also dass man das sozusagen umdreht, dass sozusagen jeder automatisch Organspender wird, es sei denn, er hat dem aktiv widersprochen zu Lebzeiten. Mhm. Und die Erfahrung aus den anderen europäischen Ländern ist, dass tatsächlich eben mehr Spender akquiriert werden können, sozusagen, wenn es eine Widerspruchslösung gibt. Und wie gesagt, Deutschland ist auch in Europa eines der wenigen Länder, wo die Widerspruchslösung noch nicht gilt. Und wir engagieren uns auch politisch tatsächlich dafür, dass die Widerspruchslösung auch in Deutschland eingeführt wird. Tatsächlich habe ich gerade eine aktuelle Meldung gelesen, dass das jetzt nochmal aktiv angegangen wird von den Gesundheitsministern NRW, Hessen und noch 2, 3 andere, dass man nochmal versucht, das in den Bundestag zur Abstimmung zu bringen, die Widerspruchslösung einzuführen. Und dafür engagieren wir uns bei KIO auch. Wir denken aber, dass die Widerspruchslösung alleine sozusagen das Problem der niedrigen Spenderzahlen in Deutschland nicht löst, sondern man muss auch an anderen Stellschrauben drehen. Da geht es vor allem darum, Transplantationsbeauftragte in den Kliniken noch mehr zu fördern. Da ist schon eine Verbesserung gemacht worden vor einigen Jahren. Es hat sich auch ein bisschen was verbessert, aber es gibt noch viele Stellschrauben, woran man drehen kann, um sozusagen die Organspendezahlen in Deutschland zu erhöhen. Es ist auch in anderen europäischen Ländern, in der Schweiz beispielsweise oder in Österreich, gibt es auch Organspende nach Herz-Kreislauf-Tod. In Deutschland ist es so, dass man nur nach einem festgestellten Hirntod Organe spenden kann. Mhm. Und das bedeutet letztendlich, dass ganz viele Menschen, selbst wenn sie sozusagen aktiv gesagt haben, ich würde Organe spenden, trotzdem nicht als Spender in Frage kommen, weil die allerwenigsten Menschen im Hirntod versterben, sondern die allermeisten Menschen sterben im Herz-Kreislauf-Versagen. Und deswegen sind sozusagen in Deutschland schon potenziell weniger Spender da als in anderen Ländern. Und dann haben wir noch das Problem mit der Zustimmungslösung, genau, dass die wenigen Spender, die es gibt, wenn die eben zu Lebzeiten sich nie geäußert haben zum Thema Organspende, dann fallen die eben als Spender auch weg.
Doof. Ja.
Ja, das ist ein großes Problem und das ist tatsächlich eben auch für unsere Kinder ein großes Problem oder für die Kinder vielleicht sogar noch ein größeres Problem, weil zum Beispiel ein Kind, was auf ein Herz wartet oder auf eine Lunge, diese Kinder brauchen, also das sind oft Kleinkinder oder manchmal noch Säuglinge, die das brauchen und ich kann natürlich dem Säugling kein Herz von einem Erwachsenen geben. Das heißt, die Kinder müssen auch noch auf ein Kinderspenderherz warten, was natürlich noch länger dauert als auf ein erwachsenes Herz. Und wir haben Kinder am Kunstherz, die teilweise 3 Jahre in der Klinik leben, am Kunstherz, bevor überhaupt ein Angebot kommt für ein Spenderorgan.
Boah, das ist lang. Okay.
Ja.
Du hast jetzt gerade schon eine von meinen Fragen beantwortet, nämlich ob auch erwachsene Organe an Kinder gespendet werden können. In manchen Fällen ist das wahrscheinlich möglich, aber mit Sicherheit nicht in allen. Und das erscheint mir auch sehr logisch, dass halt manchmal einfach die Größe ausschlaggebend ist, ne?
Genau, also bei Leber und Niere ist das in der Regel möglich. Also bei der Leber und bei der Niere sind auch Lebendspenden möglich. Das wird auch bei Kindern tatsächlich viel gemacht, dass ein Teil der Leber, also man kann sozusagen einen Teil der Leber spenden und den anderen Teil selber behalten. Und die Leber ist auch ein Organ, was sozusagen nachwächst. Also das funktioniert ganz gut. Da ist es oft so, dass zum Beispiel Mama oder Papa dann einen Teil von ihrer Leber an das Kind spenden. Und im Bauch ist relativ viel Platz, auch bei einem kleinen Kind. Und dann kann man da eben auch die Leber oder einen Teil der Leber eines Erwachsenen transplantieren oder auch die Niere eines Erwachsenen transplantieren. Das geht eher bei Leber und Niere, aber bei der Lunge oder beim Herz kann man sich vorstellen, der Brustkorb ist begrenzt, auch durch die Rippen. Also da kann man nicht einfach ein großes Organ reinsetzen. Das würde gar nicht passen und auch nicht funktionieren.
Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass viele Leute, mit denen ich mich über das Thema unterhalte, immer noch Angst haben davor, sich als Organspender eintragen zu lassen, so wie es ja aktuell in Deutschland noch funktioniert, sich aktiv einen Organspendeausweis zu besorgen. Aber ich verstehe oftmals die Angst nicht ganz. Kannst du das beschreiben und kannst du diese Angst vielleicht auch nehmen?
Ich hoffe, dass ich es kann. Ich versuch's mal. Also die Tatsache, dass man in Deutschland nur im Hirntod spenden kann, bedeutet, dass man vorher maximale Intensivtherapie sozusagen gehabt haben muss, um sozusagen überhaupt in einen Zustand zu kommen, in dem man Organe spenden kann. Also viele Leute haben ja das Gefühl, ich habe einen Unfall auf der Straße und der Notarzt sieht, ach ja, derjenige überlebt es eh nicht und wir machen jetzt nichts mehr, weil dann können wir die Organe verwenden. Also so funktioniert es rein technisch schon mal nicht, weil um ein Organ transplantieren zu können, muss das ja in einem guten Zustand sein. Das muss durchblutet sein, das muss mit Sauerstoff versorgt sein. Und man braucht eigentlich, um überhaupt Organspender werden zu können, muss man schon wirklich maximal therapiert worden sein. Das heißt, die Ärzte werden immer in erster Linie um das Leben des Spenders kämpfen. Und erst wenn klar ist, der Spender ist nicht mehr zu retten, weil das Gehirn einfach tot ist, erst dann wird überhaupt über Organspende gesprochen. Erst dann wird überhaupt geguckt, wäre derjenige denn bereit gewesen, Organe zu spenden? Also man schaut ja auch nicht, wenn jemand schwer verletzt in die Klinik kommt, als erstes, ob der Organspender ist, sondern das wird alles erst geklärt, wenn klar ist, derjenige ist nicht mehr zu retten. Das Gehirn ist tot. Mhm. Und das ist immer das Argument, was ich sage. Ich sage, wenn du nicht maximal behandelt würdest nach einem Unfall oder nach einer schweren Erkrankung, dann könntest du ohnehin nicht spenden. Also ich glaube, das ist vielleicht was, was man den Leuten immer sagen kann, dass man also diese Ängste nehmen kann, ich werde nicht behandelt, wenn ich in die Klinik komme, sondern ich werde nur aufgeschnitten und meine Organe werden rausgenommen. Also so funktioniert's nicht, ja.
Sehr beruhigend. Ja. Davon war ich eigentlich ausgegangen, aber klar, es ist vielleicht eine Angst, die manche Menschen haben und die man auch ernst nehmen muss und da halt auch drauf eingehen muss, um diese Menschen davon zu überzeugen, dass es eine super Idee ist, einen Organspendeausweis im Portemonnaie zu haben, solange die Regel aktuell in Deutschland noch so besteht.
Ja, also vielleicht ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass eben der Hirntod sozusagen das sicherste Todeszeichen überhaupt ist und der Hirntod wird von zwei unabhängig voneinander tätigen Ärzten innerhalb von 48 Stunden sozusagen zweimal festgestellt. Da gibt's ganz standardisierte Untersuchungen. Also das ist völlig sicher, dass jemand hirntot ist. Man liest immer mal in den Medien, irgendjemand ist wieder aus dem Hirntod erwacht. Das gibt's nicht. Also man kann aus dem Hirntod nicht wieder erwachen. Wenn das irgendwo steht, dann war derjenige nicht hirntot. Das Problem ist, dass die Leute oft verwechseln Hirntod und Koma. Ja. Denn aus dem Koma kann man wieder erwachen. Koma bedeutet aber auch nicht, dass die komplette Hirnfunktion ausgefallen ist, sondern in der Regel das Großhirn eben schwerst beeinträchtigt ist, aber noch andere Anteile des Gehirns arbeiten. Und beim Hirntod ist es eben so, dass wirklich das komplette Gehirn ausgefallen ist. Also ja. Und da gibt's auch kein Zurück mehr. Aus dem Koma kann man theoretisch auch nach vielen Jahren noch aufwachen. Aus dem Hirntod kann man das nicht.
Mhm. Ja. Dann haben wir darüber auch nochmal aufgeklärt. Kommen wir zur finanziellen Frage. Du hast schon gesagt, ihr finanziert auch Familien, die Probleme haben aufgrund von Arbeitsausfall der Eltern, aufgrund von weiten Anreisen zu Klinikaufenthalten oder auch bestimmt zu Reha-Maßnahmen, die im Anschluss folgen. Wie finanziert ihr euch denn? Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Aber klappt das gut und wie kann man euch eventuell auch helfen?
Wir sind immer dankbar, wenn uns geholfen wird. Also wir haben unterschiedliche Standbeine sozusagen, wie wir unsere Spenden akquirieren. Wir haben einmal Benefizveranstaltungen, Sportveranstaltungen, die wir organisieren oder an denen wir beteiligt werden mit den Spendengeldern. Also das sind Golfturniere, das sind Volksläufe oder Beachvolleyballturniere, sowas, wo dann der Veranstalter netterweise sagt, Mensch, ihr habt doch was mit Sport zu tun, ihr bekommt die Einnahmen so eines Turniers, bekommt ihr als Spende. Das ist so ein Punkt oder eben auch beim Golfturnier, da golfen dann zum Teil auch unsere Sportler, unsere Olympiasieger, Welt- und Europameister, von denen ich vorhin schon erzählt hatte, die golfen dann mit. Und aus diesen Veranstaltungen akquirieren wir Spendengelder. Wir werden von Firmen unterstützt. Wir haben Firmen, die uns sozusagen mit Sachleistung unterstützen, also Agenturen, die unsere Öffentlichkeitsarbeit mitmachen, solche Dinge oder die uns eben auch Spenden zukommen lassen. Aber es ist natürlich jedes Jahr, ich glaube, das weiß jeder Verein, der von Spenden lebt, jedes Jahr immer so ein bisschen eine Wackelpartie, dass man eben zu Beginn des Jahres immer nicht genau weiß, ob man zum Ende des Jahres genug Spenden eingenommen hat, um alle Projekte zu finanzieren. Mhm. Wir haben natürlich, wir stehen auf sicheren Beinen, also wir haben auch Rücklagen, dass wenn ein Jahr mal nicht so gut läuft, dass wir das ausgleichen können. Aber wir sind immer dankbar, wenn uns Menschen unterstützen und für uns zählt auch jeder Euro. Also wir freuen uns auch über eine 20-Euro- oder eine 50-Euro-Spende. Wir freuen uns auch, wenn zum Beispiel sogenannte Anlassspenden zu unseren Gunsten gehen. Also wenn jemand einen runden Geburtstag feiert oder eine Hochzeit oder auch so Kondolenzspenden oder sowas, da freuen wir uns drüber. Also genau, wir freuen uns über jede Art von Spende und man kann einfach auf unserer Homepage www.kiohilfe.de, entweder kann man direkt /Spenden eingeben, dann kommt man direkt auf die Spendenseite, sieht dort alle Möglichkeiten, wie man spenden kann.
Super, also Spenden am besten über die Homepage. In den sozialen Netzwerken kann man euch aber auch finden, wenn man weitere Informationen über euch erhalten möchte, richtig?
Genau, also wir sind bei Facebook vertreten, bei Instagram jeweils unter Kiohilfe, so nennt sich unser Account. Mhm. Wir sind auch bei LinkedIn vertreten für die, die eher auf so Business-Plattformen unterwegs sind.
Super.
Genau.
Klasse.
Und da findet man vor allem immer unsere aktuellen Hilfsfälle, unsere aktuellen Aktivitäten. Also wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, uns zu folgen.
Mhm. Was würdest du denn, liebe Franzi, als eure aktuell größte Herausforderung beschreiben?
Oh ja, gute Frage. Unsere größte Herausforderung, wie gesagt, das Thema Spenden ist für uns immer sozusagen eine Herausforderung, alles finanziert zu bekommen, die Herausforderung, politisch was zu verbessern für die Familie. Ja, also das sind, glaube ich, so unsere größten Herausforderungen. Wir versuchen selber immer, uns zu verbessern, uns weiterzuentwickeln, neue Projekte zu entwickeln. Corona war für uns eine große Herausforderung, aber das ist natürlich jetzt schon eine Weile her.
Zum Glück. Mittlerweile ebbt es so langsam nach, auch wenn es immer noch Nachwirkungen hat, aber ja. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen, besonders eindringlichen oder besonders herzerwärmenden Geschichte, die sie mit ihrer Aufgabe verbinden. Welche Geschichte magst du mit uns teilen?
Eine besonders schöne Geschichte, die mich gerade sehr berührt hat, ist die Geschichte eines 16-jährigen nierentransplantierten Jungen, der sozial sehr isoliert war, der sich kaum was zugetraut hat, als die Mama sich sozusagen bei Kio gemeldet hat. Und unsere Gisela, unsere langjährige Mitarbeiterin, die hat sich wirklich lang mit dieser Familie beschäftigt, hat mit der Mama immer wieder gesprochen, hat versucht, mit dem Jungen selbst Kontakt aufzunehmen, hat ihn immer wieder ermutigt, zunächst bei einem unserer Online-Angebote teilzunehmen, weil das ja recht niedrigschwellig ist. Das hat eine Zeit gedauert, aber irgendwann hat er sich getraut, hat sich dann auch sofort wohlgefühlt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass er sich schließlich auch getraut hat, an der Familienfreizeit teilzunehmen mit seinen Eltern. Er kam dann sogar alleine mit zur Jugendfreizeit im nächsten Schritt. Und inzwischen ist er bei allen unseren Angeboten dabei. Und die Mutter hat jetzt erst zurückgemeldet, hat sich bedankt und hat gesagt, Mensch, er ist so viel offener geworden, hat sich so toll entwickelt. Und das hat mich wirklich sehr berührt, weil man an solchen Geschichten einfach auch sieht, oder einfach auch bestätigt wird, dass man mit dem, was man macht und mit dem, was man anbietet, auf dem richtigen Weg ist und eben auch für Einzelne ganz viel bewegen kann.
Ja, das glaube ich. Das sind dann auch so Motivationsschübe, die man wieder kriegt, um noch mehr Energie in so ein Projekt zu setzen, ne?
Genau.
Ja, schön. Ihr habt ja unglaublich viele Projekte, die ihr so parallel laufen habt. Das Austauschprogramm, die Unterstützung nach einer Transplantation, die Unterstützung während der Wartezeit, finanzielle Unterstützung, Unterstützung für Eltern, Unterstützung für Jugendliche, Unterstützung für kleine Kinder. Was würdest du denn so bezeichnen, ist dein Lieblingsprojekt? Hast du eins und magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Mein Lieblingsprojekt, oder es ist eigentlich kein Projekt, sondern unser Hilfsfonds sozusagen, ist mein liebstes Projekt und auch das, was ich glaube, was für uns tatsächlich auch so das Wichtigste ist, weil man da das Gefühl hat, wirklich ganz unmittelbar in der schwierigsten Phase, in der die Familien gerade stecken, helfen zu können. Also das sind oft wirklich Hilferufe, die bei uns reinkommen, wo man dann einfach das Gefühl hat, man kann den Eltern innerhalb relativ kurzer Zeit zumindest eine große Last von den Schultern nehmen. Und das ist was, was mich eigentlich am meisten bewegt, vor allem natürlich auch die Geschichten, die man da oft hört. Und man bewundert auch oft die Eltern und die Familien, was die leisten, wie die sich durchkämpfen durch ihre Probleme. Und das ist so das, was mir am meisten am Herzen liegt, weil man da natürlich auch am unmittelbarsten die Not der Familien mitbekommt und gleichzeitig auch das Gefühl hat, am unmittelbarsten helfen zu können.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wie oft passiert es denn, dass Menschen, denen ihr geholfen habt, ob es jetzt Eltern sind, junge Erwachsene oder Kinder, dass die dann am Ende auf euch zukommen und sagen, so, ihr habt mir so klasse geholfen, mir geht's jetzt wieder gut, ich bin soweit genesen und fühle mich wohl, ich möchte jetzt auch helfen und ich möchte mich im Verein engagieren. Passiert das häufig?
Passiert nicht häufig, aber passiert. Also wir haben ja zum Beispiel unser Kio Youth Team. Das sind unsere jungen Erwachsenen, die eben eigenständig Projekte zur Organspende machen. Die sind zwischen 18 und 27 Jahre alt, sind alle selber transplantiert, die meisten auch im Kindesalter. Und in dieser Gruppe sind ganz viele dabei, die wir schon von klein auf kennen. Also da ist zum Beispiel Paulina dabei, die ist als Säugling mit 4 Monaten lebertransplantiert worden, ist inzwischen 20 Jahre alt. Und die begleitet Kio sozusagen seit 20 Jahren oder Kio begleitet sie. Und die Paulina hat sozusagen alles von uns mitgemacht. Die war bei allen Freizeiten, die war im Jugendclub. Also die hat alles mitgemacht und jetzt ist sie erwachsen und jetzt sagt sie eben, Mensch, bei Kio Youth, da kann ich mich engagieren für Kio, da kann ich mich engagieren für Organspende. Und genau, diese Gruppe, das sind sozusagen unsere erwachsen gewordenen Kinder, die sich dann für uns und für das Thema Organspende engagieren. Und für uns ist es natürlich auch toll, dass wir eben Familien haben, die wir wirklich jetzt seit 20 Jahren begleiten. Also das ist natürlich auch was sehr Schönes. Und was auch sehr schön ist, dass man einfach erlebt, dass Kinder, denen es wirklich sehr schlecht ging oder Familien, die wirklich in existenzieller Not waren, dann auch wieder besser geht. Also die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die bei Kio Youth sind, das sind eben alles ehemalige Kinder, die wirklich eine schwere Zeit hatten und die heute studieren, fest mit beiden Beinen im Leben stehen, die eine Partnerschaft haben, die einen Beruf haben. Und das macht uns natürlich auch sehr glücklich zu sehen oder bestätigt uns natürlich auch, dass unsere Arbeit wichtig ist und richtig ist, dass man diese früheren Kinder gut in ein relativ normales Erwachsenenleben begleitet und dass diese Menschen dann eben auch ein ganz normales Leben führen können später.
Mhm, super. Ja, das ist total toll, dass du das erwähnst, weil das wäre auch noch eine meiner Fragen gewesen. Wie ist denn eigentlich heutzutage die medizinische Lage ist so in Deutschland, wenn man ein Organ transplantiert bekommt, kann man damit gut weiterleben? Kann man damit erwachsen werden als Kind? Wie beeinträchtigt ist das Leben dadurch? Kannst du da noch ganz kurz was zu sagen und vielleicht ein bisschen Hoffnung geben?
Ja, Hoffnung kann ich auf jeden Fall geben. Also das ist auch was ich immer mit den Familien wirklich mache. Wenn Familien sich melden, die ein Baby haben, wo es heißt, das Baby braucht zum Beispiel eine neue Leber und die sind verzweifelt. Und dann sage ich ganz oft, Mensch, schauen Sie doch mal unser Kio-Use-Team an. Da sind ganz viele dabei, die auch als Baby eine neue Leber gebraucht und bekommen haben und die heute einfach ein tolles, gutes, normales Leben haben. Und das ist ganz wichtig, den Eltern auch zu vermitteln, das Kind kann ein ganz normales oder weitgehend normales Leben führen später. Man muss natürlich sein Leben lang Medikamente nehmen, wenn man ein Spenderorgan hat. Das ist vielleicht eine Einschränkung. Man muss ein bisschen mehr auf die Hygiene achten, weil man Medikamente nimmt, die das Immunsystem runterfahren, damit eben das Organ nicht abgestoßen wird. Mhm. Es gibt schon gewisse Einschränkungen. Man muss natürlich regelmäßig zu ärztlicher Nachsorge. Also man kann vielleicht allgemein sagen, die Kinder sind nicht gesund, auch nicht, wenn sie ein Spenderorgan haben, sondern die bleiben ihr Leben lang sozusagen chronisch krank. Aber man kann sagen, dass eben ein praktisch normales Leben möglich ist. Also Schön. Die Kinder können studieren, die können einen Beruf lernen, die können arbeiten, die können Sport machen, die können also ein ganz normales Leben führen, können eine Partnerschaft haben, können auch Kinder haben. Also es gibt im Prinzip keine richtig starken Einschränkungen. Wie lang so ein Spenderorgan hält, ist ganz stark abhängig vom Organ einerseits und andererseits auch vom Verlauf. Also es gibt wirklich viele Kinder, jetzt wie Paulina zum Beispiel, die 20 Jahre mit so einer Leber lebt und auch völlig unbeeinträchtigt damit lebt. Und wo man vielleicht auch von ausgehen kann, dass die Leber auch die nächsten 20 Jahre noch gut funktioniert.
Schön.
Bei Kindern, die zum Beispiel eine Lunge bekommen, ist es häufig so, dass diese Lunge keine 20 Jahre funktioniert, sondern vielleicht nur 10. Das liegt einfach an der Empfindlichkeit des Organs und die dann später auch noch ein zweites Mal vielleicht transplantiert werden müssen. Mhm. Man kann aber schon sagen, dass inzwischen eben auch die medizinische Versorgung so gut ist oder die Forschung so weit vorangeschritten ist, dass eine Leber, Niere, Herz wirklich 20, 30, 40 Jahre funktionieren kann. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, aber es gibt da eine sehr gute Perspektive. Also die Organe halten sehr lang und wie gesagt, wenn das Organ gut funktioniert, dann hat man im Alltag auch keine wesentlichen Einschränkungen.
Schön, das ist ja klasse. Für mich seid ihr mit eurem Verein, mit KIO, Weltverbesserer. Ich hoffe, ihr nehmt diesen Titel gerne entgegen. Und vielleicht kannst du mir noch sagen, was für Wünsche hättest du an eine Welt, damit sie besser würde? Wenn du dir drei Sachen wünschen dürftest, was würde deiner Ansicht nach die Welt verbessern?
Ja, ich würde sagen, wir bräuchten mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Toleranz und weniger Armut oder Ungleichheit vielleicht. Also wir merken das einfach auch bei KIO, dass viele Familien schon ganz grundsätzlich benachteiligt sind, weil sie weniger Zugang zum Gesundheitssystem haben, weil sie viele Dinge, die die Krankenkassen verlangen, gar nicht umsetzen können, weil sie die Sprache nicht gut sprechen oder weil sie einfach intellektuell nicht so fit sind. Also das sind so Dinge. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn die Familien selber fit sind und der deutschen Sprache gut mächtig sind, dann kriegen die ganz vieles von den Kassen übernommen oder von den Behörden, wo sie Unterstützung finden. Und wir haben aber eben auch viele Familien, die gar nicht in der Lage sind, sich Unterstützung zu organisieren, die ihnen vielleicht zustünde. Und ich glaube, da könnte man schon auch in unserem System in Deutschland, in der Bürokratie, das eine oder andere erleichtern, damit eben wirklich alle Familien gleichen Zugang zu diesem System haben.
Mhm. Ja, das stimmt. Das wäre wunderschön.
Ja.
Aber man darf ja Wünsche äußern. Ich finde das absolut gut.
So ist das, genau. Und wir bei KIO versuchen natürlich auch, gerade wenn es um Anträge geht bei Behörden oder so, dann auch zu unterstützen oder über die Sozialdienste der Kliniken dann die Familien zu unterstützen, dass eben alle Familien, die Anspruch auf Hilfen haben von staatlicher Seite oder von Krankenkassenseite, dass die diese nach Möglichkeit auch bekommen.
Das habe ich mir schon gedacht, dass ihr auch da hinterher seid. Klasse. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp? Der kann natürlich gerne mit eurem Thema zu tun haben, muss es aber nicht zwingend.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, also ich lese sehr gerne. Ich bin eine Leseratte. Also ich kann vielleicht einen Buchtipp geben aus unserem Bereich sozusagen. Das ist ein Buch von Berit Hullmann. Das ist eine Kollegin sozusagen vom Verein Leberkrankes Kind, also ein Verein, der sich speziell für leberkranke und lebertransplantierte Kinder einsetzt. Und das heißt Ein kleines Stück Leben, eine neue Leber für Lilly. Und sie erzählt dabei die Geschichte ihrer Tochter. Und das ist tatsächlich ein sehr schönes und sehr anrührendes Buch. Also wer sich ein bisschen auch mit der Thematik Organspende bei Kindern auf die Weise mal auseinandersetzen will, das kann ich empfehlen.
Ist aber ein Erwachsenenbuch.
Ist ein Erwachsenenbuch, ja, auf jeden Fall. Genau, wobei die Frau Hullmann tatsächlich auch gerade ein Kinderbuch rausgegeben hat. Da weiß ich jetzt nur leider den Titel nicht.
Bestimmt recherchieren, hervorragend.
Ja, genau. Also das ist gerade ganz neu rausgekommen, wo es tatsächlich so drum geht, den Kindern zu erklären, was bedeutet es eigentlich, Spenderorgan, genau. Und was ich gerade privat sozusagen gelesen habe, ist von Ewald Ahrens, Alte Sorten heißt das. Das hat jetzt mit Organspende gar nichts zu tun, aber das ist eine Geschichte von zwei jungen Frauen, die mich auch sehr berührt hat. Und das Buch kann ich auch nur jedem empfehlen.
Super, sehr schön. Ich kenne es schon, aber ich kann es auch weiterempfehlen. Also hervorragend, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Eine Frage, die ich vergessen habe, Franzi, und die ich jetzt gerne noch nachschießen würde, zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kann man ja unterschiedlich definieren. In dem Sinne, in dem ich es gerade betrachte, hat es eher mit Umweltschutz zu tun.
Genau.
Ich weiß, dass soziale Unternehmen grundsätzlich nachhaltig agieren, aber bei mir geht es jetzt um den Umweltschutz. Wie kommt der in deinem Leben oder vielleicht auch bei euch im Verein vor? Spielt das für euch auch eine Rolle und hat das eigentlich Auswirkungen auf Kinderorgane, auf den Bedarf an Spenderorganen?
Die Situation der Umwelt, meinst du?
Ja.
Ich denke auf jeden Fall, weil ich glaube, viele Erkrankungen, also gerade im Bereich der Organe, also gerade Herz, Lunge, auch Leber, haben natürlich auch mit Bedingungen sozusagen der Umwelt zu tun. Viele Erkrankungen sind ja auch umweltbedingt. Mhm. Insofern, also ich weiß da jetzt tatsächlich keine wissenschaftlichen Erkenntnisse drüber oder keine Studien oder so, aber ich würde das einfach mal so aus dem Gefühl raus auf jeden Fall denken, dass das schon eine Rolle spielt, gerade wie die Luftqualität ist und so weiter. Also das spielt sicher eine Rolle, weil das eine Rolle auf die Organgesundheit der Menschen hat, mhm, und damit auch auf die Qualität einmal von Spenderorganen natürlich auch, dass die Qualität der Spenderorgane sich eher verschlechtert und natürlich auch, dass mehr Menschen ein Spenderorgan brauchen, weil eben Herz- oder Lungenerkrankungen dadurch wahrscheinlich häufiger auftreten.
Ja, und welche Rolle spielt Umweltschutz für dich persönlich und vielleicht auch für euch als Verein?
Für mich persönlich spielt es eine große Rolle. Also ich versuche tatsächlich auch in meinem privaten Leben meinen Beitrag dazu zu leisten. So nenne ich das immer. Also unser KIO-Büro ist zum Beispiel in Frankfurt am Main. Ich wohne aber in Würzburg und ich fahre zum Beispiel grundsätzlich mit der Bahn nach Frankfurt, wenn ich im Büro bin. Also einmal die Woche ungefähr, solche Dinge. Oder dass man eben selber, also auch hier in Würzburg, wo ich wohne, dass ich wirklich versuche in meinem privaten Leben so ganz klassische Dinge, Plastikmüll vermeiden, solche Dinge. Also für mich persönlich ist es wichtig. Uns bei KIO ist es auch wichtig, wobei man sagen muss, wenn man in so einem speziellen medizinischen Bereich unterwegs ist, wo es viel um Hygiene geht, denn für unsere Kinder ist Hygiene ein ganz essentielles Thema, eben aufgrund der Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, dann arbeitet man ganz viel zum Beispiel mit Einmalartikeln.
Ja, logisch, ja.
Genau, und das widerspricht natürlich ganz stark dem Umweltschutz, weil man ganz viel Plastik produziert und so weiter. Und das ist natürlich was, dessen wir uns bewusst sind. Das ist zum Beispiel auch was, was ich selber immer sehr kritisch sehe, wenn ich selber mal in der Klinik bin, dass wirklich alles dreimal mit Plastik verpackt ist und dann nur einmal verwendet wird und weggeschmissen wird. Aber bei KIO in manchen Bereichen geht es bei uns tatsächlich auch nicht anders, weil es einfach die medizinische Notwendigkeit ist. Aber wir versuchen, also gerade auch bei unseren Freizeiten, versuchen wir wirklich auch darauf zu achten oder bei KIO Use, dass wir auch sagen, bitte mit der Bahn kommen zu den Treffen und solche Dinge. Also wir versuchen schon, so gut es möglich ist, auch nachhaltig anzubieten sozusagen unsere Projekte. Und die Nachhaltigkeit spielt bei uns natürlich vor allem auch in dem Sinne eine Rolle, dass die inhaltliche Nachhaltigkeit uns wichtig ist. Dass wir eben nicht nur sagen, wir wollen nur punktuell helfen, der Familie einmal Geld geben und das war's dann, sondern wir wollen natürlich die Familien langfristig auf einen guten Weg bringen.
Schön, ganz toll. Super. Liebe Franzi, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich weiß, die ist bei jedem, der sich so engagiert, knapp, dass du dir die Zeit genommen hast, KIO hier vorzustellen, dass du uns an deinen tollen Geschichten teilhaben lassen hast. Und ja, macht bitte weiter so. Ich finde es ganz klasse, was ihr da für ein Engagement an den Tag legt und das jetzt schon seit 20 Jahren. Vielen Dank dafür und auf bald. Danke. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.